Unser Podcast wird präsentiert von Kosmos Verlag.
Vier Pfoten, zwei Beine und 1000 Fragen. Der Hunde-Podcast mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
Vier Pfoten,
zwei Beine
und 1000 Fragen.
Juhu! Mit Kate Kitchenham
und Madita van Hülsen, der wunderbaren, liebevollen, süßen, tollen Freundin Madita.
Oh, danke schön. Das ist immer so, das ist immer wirklich herzlich. Ach, wir wollen gar nicht hier, wie nennt man das? Eigenlopulei, wie heißt das Wort?
Nee, es ist nicht Eigenlob, sondern es ist einfach, wir lassen euch teilhaben daran.
Wie gern wir uns haben. So. Und wir freuen uns einfach, wenn wir unsere über liebsten Themen sprechen können, nämlich Zuhörer und Zuhörerinnen und natürlich auch über Hundepupse, süße Mäuse, kleine süße Hundepupsis.
Ja, obwohl man muss sagen, bei diesem Thema waren wir am Anfang
also sehr uneinig, Katie.
Gestreiten würde ich jetzt nicht sagen, aber ich musste schon ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten.
Ja, denn der Titel heißt, sind Hunde doof?
In Klammern manchmal.
In Klammern manchmal, das habe ich mir schon fast hart erkämpft, dieses manchmal. Aber weil ich gesagt habe, ne, so eine Folge mache ich nicht. Das ist doch, was ist das denn für ein Titel, Katie, habe ich gesagt. Das finde ich voll blöd.
Voll doof.
Voll doof finde ich diesen Titel, sind Hunde doof. Nee, und dann habe ich gesagt, natürlich sind die nicht doof. Das weiß doch jeder, dass Hunde nicht doof sind.
Das wisst ihr ja als unsere aufmerksamen Hörerinnen und Hörer am allerbesten, dass Hunde alles andere als doof sind. Dafür haben wir, ja schon 1000 Fragen beantwortet.
Ja.
Aber es gibt wirklich Situationen im Alltag mit Hund, da kann man sich fragen, wieso peilt der das jetzt nicht?
Ja, das stimmt.
Ist der doof?
Ja, das stimmt.
Und ich finde das ja auch immer so traurig, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber sieht da immer diese blöden Sprüche irgendwie auch gerade auf Social Media immer wieder, dass Katzen ja auch so schlau und die Chefs sind und Hunde die treu doofen, die einfach ihren Menschen alles nur recht machen wollen und so. Das ist natürlich so gar nicht so. Aber manchmal ist es dann eben halt doch, dass man denkt, Gott, wieso peilt der Hund das jetzt nicht?
Ja.
Und darum soll es heute gehen, weil es gibt dafür Erklärungen, die durchaus charmant sind.
Oh, welche denn?
Ja, genau. Es ist nämlich eigentlich die Ursprungsfrage, die sich Forschende gestellt haben, kommt aus der Forschung mit Menschen tatsächlich. Also für mich ist das ja immer so ein Thema, wenn ich sowas lese, so ne, dass Hunde in irgendwelchen Studien irgendwie halt nicht so bravourös, sage ich mal, abschließen, stellen wir VerhaltensbiologInnen uns immer die Frage, warum ist das so? Was könnte der Grund dafür sein? Und der Grund dafür, ich sage es jetzt schon mal gleich vorneweg, ist, weil Hunde uns so sehr lieben und dadurch so ein bisschen vernebelt sind manchmal durch diese Liebe, die sie fühlen und sich dadurch ablenken lassen von der offensichtlichen Lösung.
Und das kann man aber doch total nachvollziehen.
Ja, siehst du? Und weißt du, warum man das so gut nachvollziehen kann? Weil wir Menschen das gleiche Problem haben. Und deswegen kamen die Forscher nämlich auf die Idee, das überhaupt erstmal bei Hunden und anderen Tierarten zu untersuchen. Es geht hier nämlich um das Phänomen der sozialen Beeinflussbarkeit. Also, das heißt, wir Menschen sind ja Bindungstiere. Wir haben Eltern und als ihre Kinder sind wir angewiesen, von unseren Eltern zu lernen. Und alles, was unsere Eltern machen, ist erstmal per se richtig. So kommen wir auf die Welt. Wir orientieren uns an ihnen, weil wir haben ja niemand anderen, der für uns dasteht, uns zeigt, wie das Leben geht. Also sind Menschenkinder voller Vertrauen in ihre Eltern oder in ihre näheren Bindungspersonen, die ihnen die Welt erklären. Und das führt dazu, dass Kinder manchmal auch irrelevante Aktionen von Erwachsenen nachmachen, die wirklich gar keinen Sinn machen, machen Kinder nach, obwohl sie es eigentlich besser wissen müssten, was die richtige Lösung ist.
Aber man vertraut ja dem Elternteil, dass der bestimmt Ahnung hat und das richtig macht. Und dann macht man es nach.
Genau so ist es nämlich. Und das ist eben halt eine Fähigkeit, sagen tatsächlich die Verhaltensbiologen, die rein menschlich ist. Weil man hat die Versuche mit zum Beispiel Bonobos gemacht, die man auch mit Kindern gemacht hat. Und die Bonobos sind nicht drauf reingefallen. Also ich kann ja mal erklären.
Bonobos sind Affen.
Bonobos sind, genau, das sind große Menschenaffen. Also wir alle kennen große Menschenaffen.
Ja.
Zum Beispiel der Orang-Utan, der Schimpanse, der Bonobo, der Gorilla. Das sind große Menschenaffen. Das sind unsere nächsten Verwandten im Tierreich. Und ganz viel wird immer durch vergleichende Verhaltensbiologie-Forschung mit diesen Tierarten gemacht und mit uns Menschen, weil wir sind ja auch eine Tierart. Wir gehören ja zu den großen Menschenaffen dazu. Und dann stellt man Gemeinsamkeiten fest, zum Beispiel der Gebrauch von Werkzeug.
Mhm.
Oder man stellt auch Unterschiede fest. Und da zum Beispiel ist ganz klar, dass die großen Menschenaffen sehr häufig sehr viel analytischer sind, hört sich jetzt erstmal komisch an, als wir Menschen.
Mhm.
Wir sind so sehr sozial und lassen uns sozial leicht ablenken und verwirren, während Schimpansen und Bonobos genau analysieren, kann ich dem Gegenüber trauen? Wenn der jetzt hier auf dieses Futterversteck zeigt, dann will er mich bestimmt eher austricksen. Der verrät mir doch nicht. Der ist doch nicht so doof und verrät mir, wie Futter versteckt ist.
Ah.
Außerdem habe ich das mit meinen eigenen Augen gesehen, dass das nicht unter dem Becher liegt, sondern unter dem anderen Becher, wo der nämlich nicht drauf zeigt, der Mensch. Und deswegen vertrauen die Schimpansen und Bonobos, also in dem Fall waren es Bonobos, eher ihrem eigenen Urteil als dem des ihnen auch vertrauten Menschen. Das kommt daher, dass in diesen sozialen Kontexten in solchen Menschenaffengruppen tatsächlich sich auch gegenseitig richtig schön das Licht geführt wird. Also da verarscht man sich gegenseitig, um sich irgendwie geiles Futter zu sichern, tut man so, als wäre irgendwo was Interessantes, lenkt die Gruppe ab, um dann schnell irgendwo hinzurennen und das alles für sich alleine essen zu können.
Mhm.
Also die unterstellen sich per se so ein bisschen so eine Listigkeit. Und das ist etwas, was uns Menschen mit vertrauten Personen, denen wir vertrauen, tatsächlich fehlt, weil wir, und das ist ja auch ein Erfolgsgeheimnis unserer Art, gelernt haben in sozialen Gruppen, dass wir uns eben halt nicht in das Licht führen, dass wir kooperieren. Und diese Kooperation auf sehr hohem Niveau ist eins der wichtigsten Merkmale von uns Menschen. Und jetzt kommt's. Das ist auch eins der wichtigsten Merkmale von einer zum Beispiel Familie von Wölfen. Die kooperieren auch auf ganz, ganz hohem Niveau. Und artübergreifend, das Kennzeichen der Mensch-Hund-Beziehung, dass wir artübergreifend miteinander kooperieren auf sehr hohem Niveau. Als kleines Beispiel jetzt, was mir sofort in den Kopf kommt, ist natürlich der Schäfer mit seinen 100 Schafen und mit seinen 3 Hütehunden, mit denen er zusammen diese Schafherde kontrolliert. Oder aber der Blindenführhund, der seinen Menschen an der Leine durch das Stadtgetümmel führt. Also wir haben hier eine Tierart, die mit uns kooperiert. Und dadurch ist es so, dass tatsächlich auch Hunde, ganz ähnlich wie kleine Kinder, sich nicht auf ihr eigenes Urteil verlassen, was sie durchaus fällen können, wenn man sie alleine testet, sondern in dem Moment, wo ihr Beziehungspartner, ihre Beziehungspartnerin da ist, vor Ort ist und ihnen eine falsche Lösung anbietet, neigen sie dazu, sich eher an dem Urteil von uns Menschen zu orientieren, als an ihrem eigenen.
Das würde ja fast bedeuten, dass unser soziales, emotionales Verhalten fast dem Hund ähnlicher ist als dem Affen.
Tatsächlich. Würde ich es lieber andersrum sagen, weil wir natürlich mit den großen Menschenaffen sehr viele überein.
Natürlich, haben. Aber so in der Erklärungsweise jetzt so.
Es ist eine sehr kluge Erkenntnis von dir, weil genau das ist nämlich der Grund, warum sich überhaupt die Wissenschaft so sehr für Hunde interessiert. Weil wir natürlich sehr unterschiedlich aussehen. Also man sieht, dass wir auf dem zoologischen Stammbaum sehr weit voneinander entfernt sitzen auf Ästen. Aber unsere Art des Zusammenlebens sich sehr gleicht und der Bedürfnisse, die wir haben an das Zusammenleben in der Gruppe. Und das ist so das geheime Erfolgsrezept der Mensch-Hund-Beziehung. Wir haben sehr, sehr ähnliche Bedürfnisse, was Bindung und Beziehung und aber auch gemeinsames Arbeiten, Kooperieren anbelangt. Und dadurch funktionieren Menschen und Hunde so unfassbar gut zusammen.
Und deswegen sind
das Potenzial.
Deswegen sind sie nämlich so schlau. Und überhaupt nicht doof.
Genau. Eigentlich sind Hunde natürlich unfassbar schlau. Sie sind ja sozial hochintelligente Wesen, die auch in der Lage sind, schwierige Probleme alleine zu lösen. Das haben wir ja auch schon in anderen Podcast-Folgen gehabt. Die Hauptfehlerquelle, dass Hunde nicht ein Problem lösen, ist meistens der Mensch. Entweder der Mensch, der dem Hund nicht beigebracht hat, selber Probleme lösen zu können. Da kommen wir gleich noch zu. Gegen Ende würde ich darüber gerne reden, was wir dazu beitragen können, dass Hunde klüger agieren. Aber vor allen Dingen Menschen, die sich einmischen. Das kennst du bestimmt aus dem Hundetraining. Du hast ja mit Charlie auch, besonders am Anfang, warst du ja auch öfter mit ihm auf dem Hundeplatz. Erinnerst du das vielleicht, dass die Hundetrainerin sagte, super, jetzt hat der Hund gut gemacht, jetzt soll er sich noch kurz konzentrieren. Und dann sind wir Menschen so, weil wir schon so stolz auf unseren Hund sind, wollen wir ihn schon anfassen und streicheln. Und dann sagt die Hundetrainerin, nee, jetzt nicht anfassen, reiß dich zusammen. Erst am Ende, wenn alles durch ist, kannst du deinen Hund dafür loben. Weil in dem Moment, wo du den Hund anguckst, ihn streichelst, interagierst, ist er komplett raus, guckt dich an und ist so, und hat total vergessen, um was es hier eigentlich geht. Also wenn wir mit unseren Hunden was Neues lernen vor allen Dingen, also wenn er die Spielregeln noch nicht so richtig verstanden hat, um was es hier geht, was seine Aufgabe ist, es ist total wichtig, ihn im Fokus zu lassen und möglichst neutral sich zu verhalten. Das kannst du so, wenn du so Leute siehst, die so Dummy-Training sehr ehrgeizig betreiben, die haben so eine ganz klare Körpersprache und versuchen ganz wenig den Hund unpassend zu berühren, um ihn eben halt nicht aus dieser Konzentration, aus diesem Fokus rauszuziehen.
Ja, die lassen sich halt schnell ablenken, ne? So wie ich auch. Das verstehe ich halt auch. Ne? Das heißt ja nicht, dass man dumm ist, sondern man lässt sich halt gerne ablenken und schnell auch.
Und weißt du, wie die Forscher das nennen und woran das liegt? Das ist der Oxytocin-Effekt.
Wirklich?
Ja, es ist wirklich so. Ich meine, das wissen wir ja nun auch durch viele andere Studien, dass bei Menschen und Hunden parallel, wenn sie sich zum Beispiel anschauen, wird Oxytocin ausgestoßen. Ja. Und das lässt uns gut fühlen. Und das bindet uns aneinander. Das ist was ganz, ganz, ganz Wichtiges in einem Kontext, wie zum Beispiel Kuscheln auf dem Sofa oder aber wenn der Hund was richtig geil gemacht hat und wir feiern ihn für seine tolle Leistung, dann dürfen wir wirklich so viel anfassen und schauen, wie wir nur können, weil dieses Oxytocin ihn befeuert, dann auch wirklich in Zukunft noch mehr mit uns zusammenarbeiten und leisten zu wollen. Aber Oxytocin hat leider auch eine sehr vernebelnde Wirkung. Das erinnerst du
klingt
vielleicht?
Klingt ja herrlich.
Du, als ihr euch verliebt.
Ja. Ich erinnere mich an Zeit und Raum, Schall und Dings, gar nichts war mehr da.
Ja. So ist es nämlich. Oxytocin, wir sind verliebt, und egal was für negative Seiten die Persönlichkeit dieser Person hat, in die wir uns verguckt haben. Wir sehen alles durch eine rosa Brille, die Welt sieht anders aus, plötzlich hat andere Dinge, die uns vorher wichtig sind, sind uns plötzlich total unwichtig. Wenn wir uns unterhalten mit jemandem, der verliebt ist, haben wir immer das Gefühl, der befindet sich in einem Ausnahmezustand, ist auf Drogen, ist nicht richtig da, nicht mehr wirklich sehr rational.
Also eigentlich alles sehr schön.
Eigentlich alles sehr schön, aber wahnsinnig nervig, wenn man gerade selber nicht verliebt ist.
Ja.
So. Und dieser Oxytocin-Effekt wurde zum Beispiel auch untersucht bei Hunden, indem man ihnen in bestimmten Versuchssituationen Oxytocin-Nasenspray gegengesprüht hat.
Und?
Die Hunde haben sich gar nicht mehr richtig gut konzentrieren können.
Och, die Armen.
Und waren ganz schlecht darin, irgendwelche Probleme zu lösen.
Oh, schiddeldido.
Wollen wir mal so ein paar Studien durchgehen, die gemacht wurden?
Ja, hast du welche? Drei Stück sogar.
Okay. Genau. Wir fangen an mit dem Mengentest. Das ist etwas, wo man denkt so, oh komm Hunde, das müsst ihr doch jetzt echt mal.
Wie Mengentest? Sollen die Würstchen zählen oder was? Ja. Willst du mich veräppeln?
Nee, wirklich. Also da sind Hunde gar nicht so schlecht drin. Wenn du ihnen jetzt irgendwie zwei Teller hinstellst und auf dem einen befinden sich drei Würstchen, natürlich vegane Stückchen, vegane Würstchenstückchen, und auf dem anderen Teller befinden sich
Charlie ist vegane.
Fünf.
Ach so, da was mehr ist sozusagen. Das. Genau. Ah.
Ja, da denkt man ja, das ist ja sehr einfach. Und dann hast du einen Hund und den lässt und du sagst gar nichts. Du stellst diese beiden Teller gleichzeitig. Das ist ganz wichtig bei Hunden. Alles, was du als letztes anfasst, ist interessanter für Hunde.
Mhm.
Ganz wichtig auch hier schon, darauf so zu achten, dass man diese Teller gleichzeitig vor den Hund hinstellt, der da sitzt und wartet. Und dann wird der Hund freigegeben und darf sich entscheiden, welchen Teller er nimmt. Und welchen Teller nimmt er?
Mit dem Meerwürstchen natürlich.
Genau, natürlich, er ist ja nicht doof.
Genau, er ist ja nicht doof.
Es kommt, aber jetzt passiert Folgendes, das ist die Ausgangsfrage.
Und jetzt sprühst du ihm Oxytocin in die Nase.
Dann sprühst du ihm Oxytocin in die Nase und dann zeigst du als Mensch, als dein vertrauter Mensch, vor allem jetzt hat den größten
Effekt. Oh nein, auf die kleinere.
Die kleinere Menge.
Oh, das ist aber fies.
Und das ist ein bisschen fies, aber was machen die Hunde?
Ja, nimm die kleinere.
Also die Mehrheit der Hunde, nicht alle. Auch hier haben wir rassespezifische Unterschiede, biografische Unterschiede.
Das habe ich auch gleich noch als Frage, weil ich habe nämlich gegoogelt, welche Hunde sind angeblich schlau und welche sind halt nicht so schlau.
Ja,
das ist Quatsch.
Nee, das ist wirklich Quatsch, weil da geht es um die Beziehung, die Beziehungsintensität. Wenn du einen Hund hast, der seinen Besitzer ziemlich lapidar und nicht so ernst zu nehmen findet, wird sich wahrscheinlich immer für die größere Menge interessieren oder vielleicht mit sehr viel Oxytocin-Spray sich dann doch für die kleinere Menge interessieren.
Mhm.
Also es hat hier ganz viel über die Beziehung. Mit der
Beziehung und Training und Vertrauen und überhaupt. Und so stimmt.
Tatsächlich hat eine Studie, auch eine relativ aktuelle, aus dem Jahr 2024 mal Hunde aus verschiedenen Lebenssituationen raus sich angeguckt. Der Familienhund, der schon immer bei der Familie gelebt hat, ein Hund, der auch in der Familie lebt, aber als Therapiehund eingesetzt wird. Also ein Hund, der eng mit seinem Menschen zusammenarbeitet, einen Job hat zusammen mit seinem Menschen. Und Hunde aus dem Shelter, die vor nicht allzu langer Zeit oder die einfach auch andere Lebenserfahrungen gesammelt haben als nur positive und vor allen Dingen auch mit vielen fremden Menschen zu tun hatten, haben die getestet, wie die reagieren auf diese Situation und konnten da auch deutliche Unterschiede feststellen. Und zwar, dass die Hunde aus dem Shelter tatsächlich sich leichter von Menschen auch verunsichern lassen, die gar nicht ihre eigenen Besitzer sind. Da war das so ein bisschen, dass selbst Fremde, die auf die falsche Schüssel gezeigt haben, mit weniger Futter, dass das tatsächlich für die Hunde dann das Interessantere war. Hunde, die eine ganz enge Beziehung zu seinem Menschen haben, machen das bei ihren eigenen Menschen mehr als bei Fremden. Bei Fremden fangen sie an, das zu hinterfragen. Mhm. Also die Familienhunde und die Therapiehunde haben da Unterschiede gemacht, mehr als die Hunde aus dem Shelter. Das heißt jetzt nicht, dass die Hunde aus dem Shelter zu ihren Menschen eine weniger innige Beziehung haben. Da gibt es genug Studien zu, die das nicht bestätigen. Aber es sind einfach Hunde mit einem anderen biografischen Hintergrund. Die haben in ihrem Leben andere Dinge erlebt. Zum Beispiel, das muss ja nicht immer negativ sein, auch, dass auch fremde Menschen
nett sein können,
die mir jeden Tag Futter hinstellen, zum Beispiel im Tierheim. Und den kann man auch vertrauen, also nicht also den eigenen Menschen.
Unser Hund findet ja alle Menschen nett.
Ja, das ist super. Hinweis, dass er nach seiner tolle Zeit im Tierschutz
hatte. Und da habe ich bei jetzt ganz, also ich weiß nicht, bei anderen Hunden, auch wenn die total nett sind, habe ich nicht das Gefühl, bei Charlie, für ihn sind Menschen und Kinder und alles sind einfach das Coolste der Welt. Da gab es nur gute Erfahrungen. Das ist wirklich krass. Ich glaube auch, egal wer auf den kleineren Wurstteller zeigen würde, Charlie würde es glauben. Mhm. Und weißt du, was ich auch gelesen habe? Also wir haben noch eine Folge gemacht zum Thema, wie intelligent auch Schweine sind. Ne? Mhm. Ich weiß gerade nicht genau den Namen, aber könnt ihr bestimmt finden.
Mit, Schweine klüger als Hunde.
Ja, dankeschön. Ne? Die ist auch super spannend. Und ich habe es jetzt gegoogelt, natürlich bei der Folge nochmal. Also Schweine sind ja ungefähr, wenn man das überhaupt vergleichen kann, wie auch immer, intelligent so wie ein dreijähriges Kind. Und Hunde habe ich gelesen, aber weiß nicht, ob das stimmt, wie ein zweijähriges Kind.
Ja, das ist alles.
Das ist auch Humbug.
Ja, das sind immer so Sachen. Ah. Ich kann das auch irgendwie verstehen. Es geht immer darum, die Aufmerksamkeit von möglichst vielen Lesenden zu gewinnen.
Ja.
Und mit sowas kriegst du immer ganz viele Leute, die das lesen.
Ach so.
Natürlich.
Ich bin darauf reingefallen.
Tests, wo man dann sagen kann, das ist schlauer da und hier ist es weniger schlau da. Aber es kommt immer darauf an, was du untersuchst und was du testest. Und genauso wirst du solche umgekehrten Ergebnisse finden bei anderen Situationen, die angeguckt werden.
Aber man kann sagen, dass Schwein und Hund, Kleinkind so schlau sind wie Kleinkinder.
Es gibt einfach gewisse Sachen, die auf ähnliche Weise gelöst werden und die aufgrund von gleichen kognitiven Voraussetzungen einfach da sind. Aber das heißt nicht, dass dadurch Hunde und Schweine klüger sind als ein Blauwal oder
Ein Kleinkind. Oder
Zwerg. Spitzmaus.
Manchmal.
Also der Mensch, du ist es sowieso immer, wir haben immer das Bedürfnis, alles an uns zu
messen.
Ja. Und der Mensch hat, wir müssen nicht darüber reden, wie unfassbar dumm sich die Menschheit verhält. So, indem sie ihre eigenen Lebensgrundlagen zerstört und indem sie wahnsinnig unempathisch mit Tieren umgeht, die für die eigene Nahrungsmittelproduktion genutzt werden. Menschen sind eine krass dumme Spezies eigentlich. Aber natürlich,
I agree.
Eigentlich haben wir ein hochentwickeltes Frontalhirn. Wir sind in der Lage, Musik zu komponieren, wissenschaftliche Studien zu veröffentlichen, haben eigentlich alles ganz gut durchschaut, müssten es eigentlich besser wissen, tun, verhalten uns aber konträr zu dem, also eigentlich eine unfassbar dumme Spezies.
Ja.
Davon mal abgesehen, wir Menschen zu immer alles an uns zu messen, was natürlich Quatsch ist, weil allein wenn man sich die Hundenase anguckt, dazu hatten wir ja auch eine Podcast.
Ja, das ist spannend. Ich erinnere mich, wenn ihr wisst es vielleicht nicht, aber könnt ihr euch anhören, ein kleiner Fingernagel, wir haben ungefähr wie ein kleiner Fingernagel, so eine Größe sind unsere, wie nennt man das, die Innennasendinger da, die Härchen und die ganzen,
Riechzellen.
Die Riechzellen, danke. Und beim Hund ist es ein ganzes DIN A4 Blatt.
Genau, also wir haben, das
ist krass.
Ja, und dann vor allen Dingen, wie das hört damit ja nicht auf, sondern das ist ja auch
Ich fasse es zusammen. Die Folge ist zu Ende. Der Hund ist schlauer als jeder Mensch.
Ja, also, wie gesagt, wir müssen mal langsam wieder den Bogen zu
unserem
Thema.
Bitte.
Ja, genau, aber ja, also Hunde sind unfassbar intelligent in ihrem Bereich. Können Leistungen bringen, die können bis heute nicht von technischen Maschinen nachgestellt werden, die Menschen entwickeln. Also Hunde haben eine hohe Intelligenz, auch eine hohe soziale Intelligenz. Je nach Rasse haben die nochmal unterschiedliche Schwerpunkte. Hunde sind eine faszinierende Spezies. Aber was sie zum Beispiel mit Menschen eint, ist eben halt, dass sie sich verwirren lassen, sozial verwirren lassen. Und das ist eine menschliche Eigenschaft. Hunde sind da uns Menschen, das hast du am Anfang ja so schön einmal von dir aus schon gesagt, sind uns Menschen einfach ähnlicher als unsere nächsten Verwandten, die großen Menschenaffen. Sie neigen nämlich zur Überimitation. Das heißt, wenn mein Vorbild etwas vormacht, dann mache ich das nach, auch wenn das total sinnlos ist. Also wenn wir unseren Kindern, ich weiß, das wird wahrscheinlich viele Leute jetzt ein bisschen triggern, aber das ist ein schönes Beispiel dafür, eine sinnlose Verhaltensweise von uns Menschen, eine kulturelle zum Beispiel, wie das Beten vor dem Essen. Kinder werden groß in einem Haushalt, wo man, bevor man anfängt zu essen, immer betet. Das ist eine verdammt sinnlose Tätigkeit, wenn man das mal
trennt von guten Gedanken,
und sich
dass man Hände halt zusammen macht.
Wir gucken jetzt nur mal dieses biologische Bedürfnis der Nahrungsaufnahme an. dann ist es Quatsch, vom Essen zu reden, sondern wir sollten essen.
Es tut mir so leid, aber ich muss mir jetzt schon bildlich vorstellen, wie die Hunde die Pfoten zusammenstecken und beten. Das meinst du nicht, oder?
Ja, das ist... Nee. Nein, also aber das ist so ein Verhalten, was junge Menschen übernehmen.
Ach so.
Unreflektiert, als kleine Kinder sitzen die da so niedlich und beten mit und machen das total süß und alle sind ganz gerührt. Und dann kommen sie in die Pubertät.
Und dann hinterfragen sie es.
Und dann.
Jetzt habe ich es verstanden. Ich hab gedacht, jetzt erzählst du gleich. Und wenn man mit Hunden das beobachtet, auch, dann sitzen sie irgendwann am Tisch, nehmen ihre Pfoten zusammen und beten. Und ich dachte gleich, was kommt jetzt?
Nein. Aber das ist so ein Beispiel dafür, dass Kinder das auch machen.
Voll.
Genau, die Hunde lassen die sich so komplett sozial von sowas vereinnehmen, weil ihre Vorbilder machen das vor, sie machen das nach, reflektieren das nicht. Erst wenn sie in die Pubertät kommen und ihr Gehirn sich nochmal umbaut, fangen sie an, Gewohnheiten zu hinterfragen und manche treten dann aus der Kirche aus.
Ja, verstehe ich.
Das ist nur dieses grobe Beispiel, damit dem ich niemandem zu nahe treten wollte. Aber das zeigt eben halt sehr schön, in einem Versuch, einer der ersten Versuche übrigens zu diesem Thema, wurden Hunden gezeigt von ihren Besitzern, wo Futter versteckt ist. Unter zwei Bechern, das ist jetzt dieser A- und B-Test. Und dann hat der Besitzer auf den falschen Becher gezeigt. Und dann nehmen die Hunde den falschen Becher, obwohl da gar kein Futter drunter ist. Lassen sich sozial ablenken, weil sie ihrem Menschen vertrauen.
Ja.
Genau übrigens wie kleine Kinder. Die beobachten ihre Mama dabei, wie sie Gummibärchen oder irgendwas anderes Leckeres unter einen Becher tut. Dann zeigt die Mama oder der Papa auf den falschen Becher und die Kinder nehmen den falschen Becher hoch. Sie lassen sich sozial verwirren, das nennt man die Überimitation. Ich imitiere etwas, obwohl es gar keinen Sinn macht. Genau wie das Beten.
Ja.
So. Und das machen Kinder und Hunde bei Personen, die ihnen wichtig sind. Jetzt hat man aber folgenden Versuch noch ein bisschen verändert und hat gesagt, okay, Kind und Hund beobachten eine Person, wie sie Futter versteckt unter einem dieser beiden Becher. Und dann verlässt diese Person den Raum und es kommt eine fremde Person rein, die nicht weiß, wo das Futter versteckt ist und zeigt, das wurde ja natürlich vorher verraten, auf den falschen Becher. Dann glauben Hunde und kleine Kinder ab einem bestimmten Alter, aber Hunde glauben dann eher ihrem eigenen Urteil, weil, und das ist sehr schlau, sie wissen, dass der andere es ja nicht wissen kann. Der war ja nicht dabei, als das Futter versteckt wurde. Und da lassen sie sich nicht sozial verwirren, sondern da hören sie auf ihr eigenes Urteil. Was sie gesehen haben, das ist dann mehr
und Kinder
wert,
auch.
Als das, worauf der Fremde... Kinder sind tatsächlich da, kommt auf den Entwicklungsstand. Das ist ja wieder zu deiner Frage mit dem Alter und wie alt ist das. Natürlich sind da bei Kindern, gibt es da auch so eine Range von bis Kinder dann anfangen, das zu hinterfragen, was der fremde Mensch macht. Bei einem vertrauten Menschen glauben sie es fast immer. Also da ist so die Statistik sehr eindeutig. Bei Fremden nimmt das dann deutlich ab und umso deutlicher ab, umso älter die Kinder sind. Und da sind die Hunde tatsächlich den Kindern, den Kleinkindern überlegen und vertrauen mehr dem eigenen.
Ist das auch der A- und B-Test?
Auch eine andere Variation. Dieses, sowas wird dann ja immer gerne in verschiedensten Variationen dann irgendwie weiter untersucht.
Genau. Spannend.
Und dann gibt's auch noch einen ganz schönen neuen Test und da ging es darum, dass Hunde relevante von irrelevanten Aktionen unterscheiden sollten. Und auch da wurde deutlich, dass wenn ihr eigener Besitzer eine irrelevante Aktion vormacht, neigen manche Hunde dazu, das auch nachzumachen.
Ich kann mir auch gerade vorstellen, was eine irrelevante Aktion
ist. Stimmt, das recht ist.
Nee, ich muss mir gerade vorstellen, wie ich im Wohnzimmer stehe und zum Beispiel so meinen Kopf schüttel und so mache. Ja, und dann macht der Hund das nach, oder wie? Nee.
So was noch nicht.
Deswegen musste ich gerade schon lachen. In meinem Kopf ist dann immer so viel Kino, dass ich gar nicht... Was ist? Ich Konfetti werfen. Nein. Was ist
eine, also zum Beispiel, ich fange mit der irrelevanten Aktion an.
Ja.
Die irrelevante Aktion, also der Hund, musst du dir vorstellen, saß auf einem Stuhl und guckt Richtung eine Wand und auf dieser Wand sind ein blauer und ein gelber Punkt.
Ja.
Und dann geht der Mensch hin und wichtig hier mit der Nase, weil der Hund wird es ja auch mit der Nase machen, stupst er mit der Nase gegen den blauen Punkt. Geht zurück zum Hund, gibt ihn frei. Und dann gehen die Hunde hin und stupsen mit der Nase gegen den Punkt. Das ist eine irrelevante Aktion.
Aber vielleicht, weil sie dann denken, sie kriegen Leckerli?
Weil sie das einfach interessant finden, weil sie das dann nachmachen, was der Mensch gemacht hat, auch wenn es irrelevant war. In einem anderen Versuch hat eine Studie gezeigt, dass wenn Menschen über eine gewisse Zeit immer, bevor sie zur Haustür reingehen, nach dem Spaziergang, immer einmal einen Kreis laufen, macht der Hund das dann irgendwann mit. Und dann hat er das sogar noch eine Zeit lang weitergemacht, als der Mensch schon aufgehört hat, damit diesen Kreis immer zu laufen, bevor man zur Haustür reingeht. Also es ist nicht auch hier diese Überimitation. Da etablieren wir eine sinnlose Tätigkeit wie das Beten. Deswegen habe ich das Beispiel Beten genommen.
Ja.
wird auch von Hunden imitiert, auch wenn es offensichtlich überhaupt gar keinen Grund dafür gibt, einmal im Kreis zu gehen, bevor man zur Haustür reingeht.
Aha.
Ja. Und da gibt es natürlich auch wieder Unterschiede, je nach Beziehungsintensität. Wahrscheinlich auch nach Biografie. Das wurde in diesem Fall jetzt nicht untersucht. Aber vor allen Dingen eben halt Beziehungsintensität. Und das dann die relevante Aktion, müssen wir auch noch kurz erklären, ist der gleiche Raum, die gleiche Wand, daneben ein Schieberegler. Wenn man den zur Seite schiebt mit der Nase, kommt Futter frei.
Das macht Sinn.
Das wird natürlich sehr viel und sofort wiederholt.
Ja, sehr viel und sofort. Beim Menschen oder beim Hund? Bei beiden.
Das ist natürlich klar, das ist, machen Hunde natürlich noch mit begeisterter mit, aber sie kopieren eben halt auch oder imitieren eben halt auch die irrelevanten Aktionen. Und das zeigt uns eben halt, dass soziales Lernen ganz häufig sehr viel Sinn macht, dass wir uns beobachten gegenseitig als Kinder, unsere Eltern, als Hunde, unsere Menschen. Aber manchmal führt es auch in eine Sackgasse und führt dazu, dass wir auch komische Sachen wiederholen und etablieren als Verhaltensweisen, die gar nicht sinnvoll sind. Und das ist die sogenannte Überimitation. Und da kommen wir jetzt zu dem letzten Versuch, über den ich gerne reden würde, der nämlich uns zeigt, dass manchmal auch Hunde unbewusst, gar nicht absichtlich, von ihren Menschen zur Dummheit erzogen werden.
Oh je. Mhm. Oh nein, ich habe bestimmt wieder was falsch gemacht. Sag.
Nein, das glaube ich bei dir tatsächlich nicht. Wenn man dazu neigt, dem Hund das Leben zu einfach zu machen.
Ja, das bin ich.
Ich weiß,
sorry, that's me.
Ein bisschen könnte
ja, sein. Ich glaube, jetzt kommt wieder so, doch, das ist du und ich merke ja.
Wenn man ihm wirklich jede Entscheidung, jedes Nachdenken abnimmt, von vornherein.
Schlecht.
Und ihn sozusagen auch Lösungen zeigt, weil man es nicht aushalten kann, dass der Hund gerade leidet, weil er gerade seinen Gehirnschmalz anstrengen muss und sagt so, da ist es versteckt, guck mal da und dahin zeigt, dann wartet der Hund immer irgendwann nur noch darauf, dass der Mensch dahin zeigt, wo irgendwas versteckt.
Ich habe dieses Problem, wir haben natürlich so Versteckdinger, wie heißen diese runden Dinger, wo kleine Kong. Löcher sind, Kongs, genau, so diese Dinger haben wir. Und es ist so, es gibt Leckerlis, die passen, ihr kennt das selber, ihr steckt die da rein. Und es gibt einen Kong bei uns, da kommt der letzte Futzel immer nicht raus. Also warum auch immer, da kann er die noch so lange reinschlecken, irgendwann werden die Leckerlis auch so matschelig, dann kommen die da auch nicht mehr so gut raus. Und immer wenn er diesen einen Kong hat, dann guckt er mich irgendwann an und ich weiß, jetzt guckt er, weil er will, dass ich dieses letzte Futzelchen raushole, weil ich das ein paar Mal gemacht habe und er genau weiß,
das geht schneller.
Das geht schneller. Und das ist genau so ein Ding, wo ich zur Dummheit erziehe.
Ja.
Ja, aber vom Prinzip her, weißt du, was ich meine? Vom Prinzip her, das ist ganz gefährlich, weil ich bin ja so eine Hundemutti, die dann doch immer, aber sorry, ich bin leider auch so eine Menschenmutti. Und das ist, wir alle kennen das, Leute, die Fellkinder haben und Menschenkinder. Sorry, man kann halt nicht immer 2 Stunden lang in einer Situation verharren und es aushalten, weil man hat diese 2 Stunden einfach nicht.
Also,
es tut einem ja auch leid.
2 Stunden lang versucht, irgendein Problem zu lösen, das ist wirklich krass. Das ist wirklich super intelligent, weil das zeigt, dass er unfassbar hartnäckig ist.
Ja, ich
würde mal sagen, in real life, Madita, wartest du vielleicht 5 Minuten?
Vielleicht. Ja, was ist, ich sehe es doch. Ja, ich verstehe genau, was du meinst.
Ich verstehe das auch, weil ich auch so ein Mensch bin, der gerne, ich bin hilfsbereit und ich bin sehr geduldig. Ich will immer, dass meine Hunde klug sind und schnell Dinge lösen. Aber
ich helfe ihm damit nicht.
Genau. Also ich mache zum Beispiel ja ganz viele Suchspiele mit Nox. Und Nox hat die schlechteste Hundenase der Welt. Wirklich, da bin ich mir sicher.
Das wundert mich bei Charlie auch manchmal. Der findet Leckerlis im eigenen Wohnzimmer.
Ja, Nox ist vor allen Dingen zu hektisch und rennt dann irgendwo dran vorbei. Trotzdem, ich übe das immer mit ihm und er sucht wirklich hartnäckig und sehr lange. Und er sucht so lange und findet irgendwann immer auch in wirklich schwierigen Verstecken seine Spielzeuge, sei es drin oder draußen in der Natur, verstecke ich meistens sowas wie Tannenzapfen oder ungefährliche Stöcker, wo dann das noch weniger riecht, also er noch mehr sich konzentrieren muss. Da wird sein Hundegehirn mal so richtig gefordert und vor allen Dingen muss er sich über längere Zeit konzentrieren und konzentriert nach der Lösung suchen. Und er schafft es dann am Ende. Und das Erfolgserlebnis, dieser Moment des Erfolgs ist so viel besser, als wenn man einem Hund was gezeigt hat. Und vor allen Dingen verlässt sich der Hund dann darauf, dass man ihm irgendwann hilft. Und die Zeit, die er die Hilfe nachfragt, wird immer kürzer. Und deswegen, wenn du einen Hund möchtest, der gut eigenständig Probleme löst, lass ihn das alleine schaffen. Biete ihm am Anfang Probleme, die er auch lösen kann. damit er weiß, er hat irgendwann Erfolg, also nicht gleich zu schwierige Probleme. Und dann langsam immer die Probleme schwieriger werden lassen, dass er immer mehr sich selber bemühen und nachdenken muss. Dieses Nachdenken kann man genau wie bei Kindern einfach auch fördern. Und ein richtig gutes Beispiel dafür ist der sogenannte V-Zaun-Test.
Was macht der V-Zaun-Test?
Der V-Zaun-Test ist einer der ersten Versuche, die mit Hunden durchgeführt wurden, um zu gucken, eigentlich ursprünglich, um zu schauen, inwieweit Hunde Menschen beobachten und sozial von ihnen lernen. Und da geht es darum, dass stellt euch ein V vor, ein Zaun, der in einer V-Form aufgestellt wird. Und unten in dem Winkel des Vs liegt unerreichbar, vermeintlich unerreichbar. Wir Menschen wissen ja, dass am Ende des Vs kann man ja rumlaufen. Mhm. Aber für der Hund sieht nur, dass am Ende in dieser Ecke da unten entweder was Leckeres liegt oder ein Spielzeug, das liebste Spielzeug des Hundes. Mhm. Und dann werden Hunde in diese Situation geführt und er sieht dieses Spielzeug oder die Leckerei. Und dann stehen Hunde vor diesem V.
Und bewegen sich natürlich auch nicht weg.
Und das ist auch so ein Moment, wo man dachte, oh Gott, sind Hunde doof. Weil man kann ja auch einen Schritt zurückgehen und sagen, ach guck mal, da kann ich ja rumlaufen und dann bin ich ja da.
Aber es ist doch auch, ist das nicht so, es gibt auch so Videos, Entschuldigung, wenn ich die unterbreche, wo die sich vor dem Zaun immer anbellen und links und rechts, es gibt keinen Zaun.
Das ist nochmal eine andere Situation.
Ach so, sorry, das ist auch sehr lustig. Es tut mir leid, es ist sehr so lustig und man denkt so, really?
Ja, das zeigt einfach nur, dass Hunde wahnsinnig Bock haben, sich anzupöbeln, weil das Spaß bringt.
Meint,
mal richtig schön einen vom Leder zu lassen. Okay. Und das ist eigentlich deswegen tun und nicht, weil sie sich wirklich hassen.
Ja, okay. V-Zaun.
Also V-Zaun. Da ist es so, dass der Hund eben dahin nicht hinkommt. Und was machen die allermeisten Hunde? Sie jaulen, sie bellen.
Wirklich?
Sie sind frustriert. Fangen an zu buddeln, versuchen gegen den Zaun gegenzuspringen, versuchen alles Mögliche. Nur kommen nicht auf die Idee, dass man um den Zaun herumlaufen könnte. Es ist wirklich peinlich.
Aber sie haben ja diesen Erfahrungswert auch gar nicht, dass der Zaun irgendwann zu Ende ist.
Sehr gut, Matita. Sie könnten natürlich so, wie wir Menschen, weil wir sehr visuelle Tiere sind, einmal uns aufrichten. Das ist ja auch der Grund, dass wir Mensch geworden sind, weil wir uns aufgerichtet haben, einen besseren Überblick haben und dann sehen, ach guck mal, da könnte ich herumlaufen.
Ja.
Ist nicht so super die Kompetenz des Hundes, der ist sehr geruchlich und fixiert und will auch immer auf dem schnellsten Weg zur Beute. Das ist auch eine Erklärung, warum Hunde sich so verhalten. Ein Umweg laufen bedeutet, dass die Beute weg ist, ist potenziell. Deswegen will man immer auf direktem Wege dahin. So. Und da gab es dann zwei Gruppen von Hunden. Die Forscher haben einmal eine Gruppe von Hunden sehr viel Frust aushalten lassen. Und die sind dann irgendwann frustriert von diesem V weggegangen, haben irgendwie sich ablenken lassen, geschnuppert, gucken sich um und sehen plötzlich aus der Entfernung, dass der Zaun ja Enten hat. Und dann sind die Hunde um diese Enten rumgelaufen zu dem. Die haben also, auch wenn es sehr lange gedauert hat und sehr frustrierend war für diese Hunde, die Lösung am Ende selber herausgefunden. Und eine andere Gruppe von Hunden hat man die Lösung gezeigt. Und zwar hat man die abgesetzt, kurz Frust aushalten lassen, dann wieder hingesetzt und dann hat man entweder einen Menschen um den Zaun rumlaufen lassen oder ein ferngesteuertes Auto zu dieser Leckerei oder dem Spielzeug fahren lassen oder einen Artgenossen. Und die Hunde durften das alles beobachten. Und dann haben sie geguckt, ob es irgendwie einen Unterschied macht für die Hunde, zu dem Spielzeug oder zur Leckerei zu kommen. Macht nicht wirklich einen Unterschied. Entscheidend ist für die Hunde nur, dass ihnen das einmal vorgemacht wird. Tatsächlich finden sie dominante Hunde, also in der Rangordnung weit oben stehende Hunde und Menschen wahnsinnig interessant, die das vormachen. Aber letztendlich reicht auch das Spielzeugauto. So, das war das Ergebnis. Jetzt waren die Forscher aber neugierig und haben nochmal einen oben drauf gesetzt. Denn in diesem Zaun, müsst ihr euch jetzt vorstellen, in unserem V-Zaun, befanden sich rechts und links unten von der Spitze befanden sich so Türen. Die konnte man rausnehmen. So. Und jetzt hat man die Hunde, denen der Weg gezeigt wurde, von einem
Fernauto, ich ahne schon, was
von einem Menschen oder einem Artgenossen, diesen Zaun nochmal gezeigt mit den geöffneten Türen und dahinter sah man das Leckerei. Und diese Hunde haben, wie du es schon ahnst, sind sie wieder aus
dem Zaun gegangen. Aber die Hunde, die den Frust ausgehalten haben, die sind durch das Loch gegangen.
Die haben nämlich gelernt, selber nachzudenken, selber zu beobachten, haben die Probleme selber gelöst.
Krass.
Und das meine ich damit, dass Menschen auch manchmal ein bisschen schuld daran sind, dass unsere Hunde so dumm sind. Und ich sage euch jetzt nochmal schnell so ein paar Alltagssachen. Zum Beispiel der Laternenfall mit der Hundeleine. Das sehe ich ganz oft, dass Leute dann irgendwie mit dem Hund umständlich den so zu sich holen und dass er dann sich nicht verheddert mit dem Laternenfall. Ich lasse meine Hunde, wenn die jung sind oder neu bei mir ankommen, immer ganz bewusst, dass sie, wenn die am Laternenfall vorbeilaufen und dazwischen ist die Hundeleine, dann lasse ich die da stehen und gucke mich so an. Und am Anfang helfe ich vielleicht einmal, dass ich ihnen mit der Hand so ein bisschen den Hinweis gebe, was man machen könnte, wenn sie nicht von alleine auf die Idee kommen. Die Folge ist, selbst wenn Nox irgendwie gerade an läufiger Hündinnen-Pischer geschnuppert hat und dann merkt er so, oh, ich komme hier nicht weiter, dann guckt er sich um, wo hängt denn die Leine und rennt zurück, auch wenn er im Unterholz ist, rennt er so zurück, dass er raus.
Und er kann sich selber helfen.
Ja. Und ich muss nicht ständig darauf achten, wo Nox längs läuft, weil er selber darauf achtet.
Ja.
Das ist zum Beispiel schon mal so ein Moment, wo man Hunde selber nachdenken lassen kann. Und eben halt dieses Beispiel mit dem, ich spiele Versteckspiele mit meinem Hund mit Spielzeug oder eben halt mit Naturmaterialien und lass den Hund das selber suchen, selber finden, ohne ihm das zu zeigen. Kann dann immer neue Variationen haben, kann irgendwann irgendwas in einem Maulwurfshügel verbuddeln. Er wird immer erfinderischer, kann immer schwierigere Situationen für sich lösen, weil er gelernt hat, nachzudenken. Das Gleiche geht eben halt auch so mit Manipulation von Objekten. Also irgendwo gegen, wenn man gelernt hat, zum Beispiel, neulich haben wir bei Hund, Katze, Maus und Karton gebastelt, wo man dann mit der Pfote auf so eine Schieberegler hauen musste und dann ist das Leckerli so rausgeflogen, dass man den Hund das auch ausprobieren lässt. Und immer wieder und immer, bis das raus, ah, okay, so funkt, dann hat das irgendwann raus. Und
wie
dann,
bei Menschenkindern halt, es ist ja, doch so.
Genau, also dieses Ausprobieren und Machen lassen ist total wichtig. Und vor allen Dingen im Alltag, im Hundetraining, hört auf eure Hundetrainerin, auf euren Hundetrainer. Versucht die Hunde möglichst nicht anzufassen in einer Situation, wo sie was Neues lernen, sich gerade konzentrieren müssen. Denkt an den Oxytocin-Effekt, der das Gehirn des Hundes vernebeln lässt, sodass er sich dann nicht richtig konzentrieren kann oder sogar total vergisst, um was es eigentlich gerade geht.
Und das ist bei uns, bei den Menschenkindern nämlich auch so, weil Björn und ich, also mein Mann und ich, manchmal diskutieren wir, wenn, keine Ahnung, Tjörvin ist dann total konzentriert, abgelenkt, wie man das auch sagen will. Ich sage konzentriert, Björn würde sagen, glaube ich, abgelenkt, wenn er irgendwas zusammenbaut. Ne? Also er baut halt total gerne oder wie auch immer und dann soll er aber eigentlich auf jetzt mal als Beispiel, ganz platt gesagt. Und dann sage ich mal, bitte lass ihn das zu Ende bauen, bevor er jetzt sofort aufräumen muss, damit er sich zu Ende konzentrieren kann. Damit man nicht dieses unterbricht, dass er sich am Stück konzentriert, weil er sich eh so schnell ablenken lässt. Genau, weil ich das halt auch immer sehe. Weil das ist, also, genau, und das finde ich halt so krass, weil man das halt immer macht. Und so ist es bei beim Hund ja auch. Dann lernen die halt nicht, Sachen zu Ende zu machen. Mir ist es wichtig, dass er lernt, Sachen zu Ende zu machen.
Und auch ein bisschen Frust aushalten.
Und auch ein bisschen, genau.
Also, das später kommt, das wenn man dann in der Schule
ähnlich.
Ist, das Hausaufgaben, Mathe.
Ja.
Oh, das verstehe ich nicht. Natürlich kann man seinem Kind helfen. Aber dann mit ihm zusammen alle Aufgaben zusammen lösen und eigentlich selber die Aufgaben lösen, damit das Kind schneller raus kann, führt zwar dazu, dass das Kind zwar, dass das Kind schneller rauslaufen kann.
Aus Versehen, der Stift ist aus Versehen auf Noxy.
Ich habe so wild gestikuliert, dass der Stift aus der Hand auf
Noxy gefallen. Aber er schläft weiter.
Er kennt das schon von dieser Trotteligkeit. Also, das Kind kann dann zwar schneller zum Spielen, aber es ist nicht besonders befriedigend, dieses Gefühl, dass Mama die Hausaufgaben gelöst hat und am nächsten Tag in der Schule kommt so richtig schön zurück, weil man dann eigentlich nicht verstanden hat, was man eigentlich lernen sollte.
Ja, das ist doof.
Und dagegen dann das Kind ein bisschen Frust aushalten lernen, auch ruhig mal einen Wutanfall, wieder hinsetzen und irgendwann hat es geschafft, hat die Aufgaben selbst, hat vielleicht sogar einen Aha-Effekt und dieser eigenständige Aha-Effekt sorgt dafür natürlich für so ein Durchbruchgefühl. Ah, und dann ist das Kind auch bereit für höhere Ebenen. Genauso ist das auch bei Hunden.
Die ich möchte
selber Lösungen finden. Macht klug.
Also, ne, ihr Lieben, hasst mich nicht, weil ich bin natürlich genau wie ihr. Wenn mein Kind sich jetzt anziehen soll, halte ich das auch nicht jeden Tag 2 Stunden aus mit Wutanfall und ziehe dich jetzt selber an. Also manchmal helfe ich, manchmal nicht, ne?
Ja,
so ist es.
Verschiedene Tagesformen.
Genau, verschiedene Tagesformen, genau.
Auf jeden Fall ist das so. Aber wie fandest du jetzt die Folge? Fandest du die wirklich doof?
Nee. Ich fand die überhaupt nicht doof. Ich fand die sehr, sehr, sehr spannend tatsächlich und merke mal wieder, der Fehler sitzt in mir. Oder die Herausforderung ist ja schon so. Ich finde
das ja sehr rührend, dass du die Hunde verteidigen wolltest, dass die gar nicht doof sind.
Ja.
Aber
das war ja,
haben es ja gemacht.
Das ist auch einfach eine catchy Line für so eine coole Folge, muss man sagen. Weil ich hätte jetzt natürlich auch reingehört, wenn das heißt, wir sind Hunde doof. Weil sehr ich mich gut. aufgeregt hätte. Und dann hätte ich gedacht, ach ja, oh guck mal, so ist das halt.
Siehste?
Genau, finde ich sehr gut.
Ich freue mich.
Ja, und ich werde auch hier wieder, gelobe ich Besserung, dass ich meinen 2 Kindern nicht ständig bei allen Sachen helfen will. Weil im Endeffekt werden sie dadurch nur schlauer. Und das ist auch gut so.
Ja, es ist gut so.
So, ja, also ihr Lieben, helft euren Hunden nicht beim Anziehen. Nein, Quatsch, kleiner Scherz. Ich bin heute auch ein bisschen lustig.
Wir brauchen jetzt mal einen Kaffee.
Wir brauchen jetzt einen Kaffee, ihr Süßen. Also, macht euch auch einen Kaffee, hört euch noch eine Folge an von 4 Pfoten, 2 Beine und 1000 Fragen. Wir haben euch lieb.
Sehr sogar.
Bis bald.
Tschüss.
4 Pfoten, 2 Beine und 1000 Fragen. Der Hunde-Podcast mit Kate Kitchenham und Madita von Hülsen.